Also wir haben eine herrliche Botschaft im Evangelium, die du uns offenbart hast. Und ich danke dir dafür. Heute dürfen wir einen kleinen Teil davon uns anschauen, die Buße. Und es ist eine herrliche Wahrheit auch an diesem Abend. Und ich bitte dich, befähige du mich, diese Schönheit wirklich auch zu vermitteln, dass ich es erklären darf, wie du es gemeint hast. Jesus Christus, dass dein Volk, deine Kinder auf dich ausgerichtet werden. Dass wir Freude an dir bekommen, dass wir Freude am Heil bekommen, das, was du getan hast. Jesus, dass wir unseren Blick auf den Vater und auf dich richten. Dieses Werk vollbringe du bitte. Du allein vermagst. Mit David müssen wir bekennen, dass wir durch und durch sündig sind und zu nichts imstande, das vor dir Bestand hätte. Auch in diesem Abend, egal ob hier vorne am Reden oder ob es beim Hören ist, beim Aufnehmen, Jesus, unser Herz, unser Mund ist zu träge für dein Evangelium. Aber Jesus, in deiner Gnade, in deinem Erbarmen, da dürfen wir Hoffnung schöpfen und wissen, du vermagst, dein Wort uns aufzuschließen. Das bitte schreib uns in die Herzen. Öffne du meine Lippen, dass mein Mund dein Lob verkündigt. Vater, im Namen Jesu. Amen. Es war der König David, der über die Jahre hin zur Königsherrschaft kam und dann war wieder die Zeit, er saß in Jerusalem, hat regiert. Es war die Zeit, dass die Könige ausziehen und zum Krieg, um ihre Gebiete zu festigen und auszuweiten. Außer einer, der König David. So lesen wir im 2. Samuel 11, brauchst nicht aufschlagen, dass er zu Hause bleibt, entspannt war. Wir lesen unter anderem, dass er bis spät abends im Bett lag und dort sein Dasein genossen hat. Er ist aufgestanden, hat den Blick schweifen lassen und hat diese Bathseba gesehen, hat sich erkundigt, wer die ist, eine sehr schöne Frau. Er lässt sie zu sich bringen, er schläft mit ihr, begeht Ehebruch, sie wird schwanger und er bekommt das mit und er sieht die Not und er lädt diesen Uriah, den Mann von der Bathseba ein, der im Krieg war und sagt, komm, versucht ihn, seiner Frau unterzujubeln, dass er sagen kann, das Kind ist nicht seins. Das klappt nicht, weil der Uriah ein anständiger Mann ist und bei seinen Leuten bleibt, also muss er ihn töten. Er schickt seinen Brief, lässt Uriah an die vorderste Front stellen, wo der Krieg am härtesten ist und Uriah, manch andere werden getötet. David wird Bericht gegeben, Bathseba trauert, David heiratet sie. Kurz darauf schickt Gott Nathan, einen Propheten, zu David und sagt, hey David, da war ein Mann, der hat viele Schafe gehabt, aber er hat von seinem Nachbar das eine Schaf genommen, das er gehabt hat. David sagt, dieser Mann muss sterben. Nathan sagt, du bist der Mann. David sagt, ich habe gesündigt. David bricht zusammen, erkennt seine Sünde und sagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn und bekennt, was er getan hat. Nathan spricht ihm die Vergebung zu, sagt David, du darfst leben. Es wird Gericht kommen, aber du darfst leben. Einige Zeit, David begleitet es noch, es lässt ihn nicht los und er schreibt diesen Psalm 51, den wir uns heute anschauen wollen. Er spricht dort, er dürfte es aufschlagen, Psalm 51. In Vers 5 sagt er, diese Sünde begleitet ihn schon über eine längere Zeit hin. Und er reflektiert, David ist Musiker und er verarbeitet in diesem Psalm und er bringt seine Buße nochmal richtig zum Ausdruck. Hier heißt es in Vers 5, denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Wir können auch übersetzen, jeden Tag vor mir. Und das sehen wir, das hat dann David gearbeitet, es hat was mit ihm gemacht, was dort passiert ist, diese Sünde. Später lesen wir, dass es ihn zermürbt hat. Und David schreibt diesen Psalm, vielleicht einer der ganz wichtigen Psalmen, neben den anderen 149. Und ich möchte diesen Psalm lesen, möchte ihn mit uns anschauen. Noch kurz, bevor wir reinsteigen, Der Psalm ist Lyrik, ist Gedichtform, Reimform. Und ich möchte ganz kurz was zur hebräischen Reimkunst sagen. Hebräer reimen nicht, wie wir Deutsche das tun. Ich habe mir eins aufgeschrieben. Wir Deutschen würden reimen, zum Beispiel laufen auf kaufen. So, das ist die Schluss, der Schluss von diesen zwei Wörtern klingt gleich, schreibt man gleich und deswegen reimt sie es in unseren Ohren. Die Hebräer damals haben anders gereimt. Und zwar haben die eine Aussage genommen und haben diese Aussage wiederholt, aber mit anderen Worten, aber haben damit sehr was Ähnliches gesagt, sodass die erste Aussage sehr parallel zur zweiten steht und wie die gegenseitig sich erklären. Eine ganz andere Form von Reim, ich möchte es euch anhand von Vers 11 zeigen. Psalm 51, Vers 11. Verbirg dein Angesicht von meinen Sünden, Teil A und jetzt kommt Teil B, und tilge alle meine Ungerechtigkeit. Diese zwei Aussagen sind im Grunde die gleichen. Das ist die hebräische Reimform. Wir können hier parallel setzen. Verbirg dein Angesicht und tilge alle meine Übertretungen. Also das Tilgen und das Angesicht verbergen, das ist das Gleiche im Sinne von Gott schaut weg und er tut sie auf die Seite. So können wir sehen, diese zwei Aussagen interpretieren sich gegenseitig. Oder wir können sagen hier, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und im zweiten Teil tilge meine Ungerechtigkeit. Und Sünde und Ungerechtigkeit, das ist dann einfach zu verstehen, das ist das Gleiche. Unterschiedliche Akzente, die sich ergänzen, aber im Kern haben sie die gleiche Aussage. Und damit müssen wir arbeiten, wenn wir zum Beispiel die Psalmen lesen. Wir werden das nachher sehen, das kommt ganz oft hier. Nicht in jedem Vers, aber in vielen Versen, wo David so arbeitet. Also, ich lese Psalm 51. Wer möchte, kann aufstehen dazu, wie wir es am Sonntag gesagt haben. Wenn ihr das Anliegen habt, vor dem Wort Gottes in Ehrfurcht aufzustehen, dann dürft ihr es gerne tun. Psalm 51, Vers 1. Dem Vorsänger. Ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass in mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkündigen. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie dir. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Lasst uns hier Stück für Stück durchgehen und diesen Psalm uns anschauen, diesen Bußpsalm uns anschauen und darin die Kostbarkeiten des Evangeliums entdecken. Ich habe 4 Gliederungspunkte. Das eine heißt, ist die Sehnsucht oder das Kommen zu einem gnädigen Gott. Das sind die Verse 3, 4. Und dann kommt ein Sündenbekenntnis ab Vers 5. Ab Vers 9 kommt eine Erneuerung, eine Bitte um Erneuerung. Und ab Vers 15 kommen der Buße würdige Früchte. In diesen 4 Punkten möchte ich durchgehen. Wonach schreit David als erstes? Seine Sünde, eine so dramatische Sünde, wonach schreit es in ihm? Es heißt hier, sei mir gnädig, o Gott. Das ist, was er braucht. Er braucht die Gnade Gottes für diese Situation. Es heißt hier weiter, sei mir gnädig nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretung. Und genau das ist wieder so ein Parallelismus. Gnade bedeutet hier, Gott, tilge meine Übertretungen. Gott, bitte, rechne mir sie nicht an, sondern schaff sie weg. Ich weiß, ich hab's nicht verdient, aber tu's bitte trotzdem. Das ist, wie David auf Gott zugeht und sagt, bitte Gott. Und er geht auf Gott zu und sagt, Gott, warum? Weil du ein gütiger Gott bist, nach deiner Güte, weil du ein Gott von großen Erbarmungen bist, nach der Größe deiner Erbarmungen. David sagt, Gott, du bist doch ein gnädiger Gott, du bist doch ein gütiger Gott und ein erbarmender Gott. Bitte lass mich Anteil haben an deinem Wesen. Bitte gib mir, dass ich in deiner Gegenwart sein darf und diese Gegenwart mich reinigt. Schaut mal in Vers 13, da heißt es, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Das ist, was David sagt. Gott, ich lebe doch in deiner Gegenwart. Bitte, deine Gegenwart ist gnädig, ist erbarmungsvoll. Bitte lass mich hier bleiben, weil nur hier finde ich Vergebung. Nur an diesem Ort. Vers 4, da führt er aus und sagt, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Schaut mal, dieses kleine, edle Wort, wasche mich völlig. Wie wunderbar, oder? Nicht, er sagt nicht, Gott, ja, ich habe gesündigt, bitte vergib mir die Sünde mit Bathseba, aber übrigens den Mord, den muss ich selber tragen. Nein, sondern er sagt, bitte wasch mich völlig, nimm alles weg. Wie sagt der Herr Jesus zum Petrus, als er rumgeht und die Füße wäscht? Petrus sagt dann, bitte wasch mich ganz. Und der Herr Jesus sagt sehr ähnlich, wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein. Ist das nicht wunderbar? Er sagt, wer einmal von mir gebadet wurde, gereinigt wurde, der hat nicht nötig, nochmal gewaschen zu werden, außer die Füße. Warum? Die Füße berühren diese Erde und da kommt Schmutz ran, da kommt die Sünde ran. Das muss man immer wieder wegwaschen. Und da lernen wir, Psalm 51, Buße. Ja, Buße einmal gründlich und dann im Leben eines Christen immer und immer wieder, weil Sünde aufkommt. Und Jesus sagt, so waschen wir die Füße. Und dann seid ihr ganz rein. Da ist nichts, was noch schmutzig machen könnte. Wohin treibt uns Sünde? Sünde treibt uns, so sehen wir es hier bei David, es treibt uns zu Gott. Ich will euch aber einen Vers vorlesen aus Jesaja 59. Schlagt mal mit dem Vers mit mir auf. Ich möchte eine kleine Spannung aufbauen. Jesaja 59, Vers 1 und 2 möchte ich lesen. Siehe, Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Ungerechtigkeit haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das sagt Gott. Gott sagt, Sünde trennt, macht eine Scheidung. Garten Eden, Adam isst von der Frucht und zack geht's in die Büsche, weil es Gott kommt, oder? Da trennt was. Adam, wo bist du? Und wie kann es jetzt sein, dass trotzdem David weiß, er muss zu Gott kommen? Weil er weiß, nur an diesem Ort wird diese Trennung überwunden. Nur bei Gott. Sünde trennt von Gott. Aber Gott ist der Einzige, der es wiederherstellen kann. Und so fleht David und sagt, Gott, bitte in deiner Gnade, komm auf mich zu und heile diese Sünde. Es ist unser natürliches Empfinden, wenn wir Sünde in unserem Leben bemerken, wenn es der Geist aufzeigt, dass wir weggehen, keine Lust zum Beten haben, ist eine schlechte Frucht, eine Auswirkung, dass wir uns schämen. Vielleicht bis dahin, dass wir nicht mehr mit Gott reden wollen oder was auch immer. Das ist Trennung. Und das Paradox darin ist, aber wir müssen zu Gott uns wenden. Wenn Adam dort in dem Gebüsch sitzen geblieben wäre, vor Gott weggerannt. Natürlich, Gott hätte ihn sich geschnappt in seiner Allmacht, weil er einen Heilsplan mit ihm vorhatte. Aber er ist herausgetreten, oder? Er ist herausgetreten. Und David tut das Gleiche. Er tritt Gott entgegen und sagt, Gott, nach deinem Wesen, hier finde ich Heilung für meine Sünde. Schaut mal, warum, wir gehen zurück im Psalm 51, warum flieht David zu Gott? Es kommt hier in Vers 5 das erste Wort, ein kleines, wichtiges Wort. Denn, jetzt begründet er, warum er zu Gott flieht. Denn ich kenne meine Übertretungen, meine Sünde ist beständig vor dir. Jetzt kommt David zu einem Sündenbekenntnis und sagt, ja Gott, ich weiß, das habe ich getan. Ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Ich habe schon vorher gesagt, beständig kann ich auch übersetzen mit täglich, jeden Tag, also die ganze Zeit. Ganze Zeit weiß David, ich habe gesündigt, ein schlechtes Gewissen, das einen schlägt und das einen kaputt macht, das einem die Lebensfreude nimmt, das einem irgendwann die ganze Kraft zum Leben nimmt. Geht mal mit mir in Psalm 32. Psalm 32 ist ein sehr paralleler Psalm, der eine sehr, sehr ähnliche Thematik beschreibt, auch von David. Und den können wir heranziehen, um ein bisschen uns erklären zu lassen. Ich lese da kurz ab Vers 1 an, mir geht es nachher um die Verse 3 und 4. Ein Maskil von David. Glücklich der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Also es geht hier wieder um Sündenvergebung. Vers 3. Als ich schwieg, verzerrte sich meine Gebeinde. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag, den Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Dürre. Gott, David sagt, Gott, ich weiß um meine Sünde, aber ich habe sie verschwiegen. Ich habe sie in mich hineingefressen, ich wollte es nicht bekennen. Und er sagt, Gott legt seine Hand auf mich und all meine Lebenskraft geht zugrunde. Und ich werde schwach, Lebensfreude geht, ich werde sündige noch weiter und so fort. Sicherlich für ein Kind Gottes nichts Neues, was ich hier sage, was David hier beschreibt. In den Versen 6 und 7 führt David weiter dieses Bekenntnis aus und er steigert sich und sagt, ja, ich weiß um meine Sünde. Aber er führt jetzt aus und sagt, wie groß diese Sünde ist. Schaut mal in Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Was hat David getan? Ich habe mir 10 Gebote reingenommen und diesen Samuel-Bericht entgegengelesen. Ganz kurz, wir können sicherlich alle 10 Gebote, er hat Gott nicht geehrt. Er hat einen anderen Götzen gehabt, hieß dann Bathseba. Und so können wir jedes Gebot durchgehen. Ich habe ein paar rausgeschrieben. Das vierte Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Hey, warum? 6 Tage arbeiten, am 7. ruhen. David dachte sich, ja, 7 Tage ruhen ist auch nicht schlecht, oder? Die Soldaten sollen ohne mich ausziehen. Das 6. Gebot, Ehebruch, ist offensichtlich Mord. 7. Gebot ist offensichtlich das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Das sind offensichtliche Gebote, oder? Hat er gebrochen, hat gegen den Herrn gesündigt. Wenn wir den Samuel-Bericht lesen, dann werden wir aber sagen, ja, aber der hat doch auch gegen Bathseba gesündigt. Er hat doch auch gegen den Uriah gesündigt. Was ist da los? Er hat seine Frau weggenommen. Er hat ihn umgebracht. Ist das nicht auch Sünde gegen diese? Warum sagt er dann jetzt hier in Vers 6 gegen dich allein? Und warum betont das noch so? Und selbst wenn wir den Samuel-Bericht aufschlagen, dann sagt er auch, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Da kommt die gleiche Aussage. Warum das? Ich denke nicht, dass David meint, ja, die anderen sind unwichtig. Der Schaden dort ist unwichtig. Nein, sondern David sagt, ich gucke den Endeffekt an. Ich gucke die letzte Instanz an. Gott ist der Schöpfer von Uriah. Er hat ihm Leben gegeben. Ich habe es ihm genommen. Damit habe ich gegen Gott gesündigt. Gott hat die Ehe zwischen Uriah und Bathseba geschlossen. Ich habe sie gebrochen. Gott, David sündigt gegen Gott in der letzten Instanz, weil jede Sünde dann gegen Gott am Ende gerichtet ist. Und David, der war König in Israel, er hat Gott repräsentieren sollen als der eine König, aus dem nachher die Messiaslinie kommen sollte. Er hat diese Messiaslinie in den Dreck gezogen. Das Königshaus nach ihm war massiv beschädigt, Salomo vielleicht noch nicht und danach ging es nur noch einen Berg runter. Das hat David gemacht. Er hat Gottes Heilslinie massiv in den Dreck gezogen, hat gegen Gott gesündigt. Vers 6 geht weiter. Gegen dich allein habe ich gesündigt, habe getan, was bös ist in deinen Augen. Und schaut mal, wieder so ein kleines wichtiges Wort, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Wie hängt das zusammen? Im Grunde sagt David, ich habe gegen dich gesündigt, damit du gerechtfertigt wirst. Oder anders ausgedrückt, ich habe gegen dich gesündigt, damit du Gott verherrlicht wirst. Das klingt komisch, oder? Was meint David hier mit diesen komischen Aussagen? Geht mal mit mir in Römer 3. Das Wunderbare ist hier, Paulus erklärt uns das. Er zitiert diesen Vers und erklärt uns, was damit gemeint ist. Römer 3, ich möchte ab Vers 3 lesen. Römer Kapitel 3, ab Vers 3. Was denn? Es geht hier um Israel. Wenn einige nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Also das ist dieser Text vom Psalm. Er sagt, in Vers 2 beschreibt er, Gott, du hast Israel dein Wort gegeben, aber die waren untreu, die waren ungläubig. Treu und Glaube ist das gleiche Wort. Die waren ungläubig. Und dann fragt er, und hebt sich deswegen das Wort Gottes auf, nur weil das Volk, das das Wort Gottes hat, es im Dreck zieht, wird deswegen das Wort Gottes ungültig? Nein, sondern darin beweist sich Gottes Treue, Gottes Wahrheit. Und dann führt er das aus und sagt, wir sind ungerecht. Und ich lese Vers 5. Kannst ja vorlesen. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Und so weiter. Diesen Aussage wollen wir uns anschauen. Wir sind ungerecht und das beweist Gottes Gerechtigkeit. Was meint er damit? Gott sagt ganz am Anfang, ihr Menschen, ihr seid Sünder, 10 Gebote zum Beispiel. Und der Mensch rebelliert gegen Gott und sagt, Gott, du hast nicht recht. Das stimmt doch nicht. Das können wir heute in der Gesellschaft ganz oft. Nein, nein, so schlimm bin ich nicht und so. Gott sagt aber, Mensch, du bist böse, du bist Sünder. Hier in dem Fall, du bist Lügner. Und der Mensch sagt, nein, nein. Und dann sagt Gott, okay, dann lass uns mal drauf ankommen. Dann leb mal. Und übrigens, mit jeder Sünde, die du tust, Mensch, bestätigst du, dass ich recht habe. Oder? Weil ich habe gesagt, du bist Sünder. Dein Leben wird bestätigen, dass ich recht habe. Und dann in Vers 7 geht er so weit und sagt, okay, ich lese wieder erst, okay. Wenn aber die Wahrheit Gottes, was wir gerade angeguckt haben, durch meine Lüge überströmend wird zu seiner Gerechtigkeit, zu seiner Herrlichkeit, Entschuldigung, warum werde ich denn noch als Sünder gerichtet? Also er sagt, die Wahrheit Gottes, was Gott über den Menschen sagt, wird bestätigt, wird überströmend durch mein Handeln, nämlich dass ich mich als Sünder erweise. Das ist der Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher, wo ich denke, braucht man viel Erklärung. Oder ist es klar? Gib mir ein bisschen Feedback. Okay, ich erkläre es nochmal. Also Gott sagt, er sagt zu diesem einen, stellt euch vor, Gott hat einen Schüler vor sich und sagt, lieber Schüler, du wirst durchfallen. Dieser Schüler sagt, nope, ich bin ein guter Schüler, ich streng mich an. Und der Schüler rackert und rackert und rackert und schreibt eine Sechs nach der anderen. Und nach jeder Sechs sagt der Lehrer, übrigens, ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt. So. Und am Ende vom Schuljahr muss der Schüler dastehen und sagen, ja, du hast es gesagt. Dann kann er den Lehrer mögen oder nicht mögen, oder er kann ihn hassen oder was auch immer. Aber er muss am Schluss zugeben, dieser Lehrer hat recht gehabt. Und so ist es mit Gott. Und hier eben sogar mit den Worten, ich verherrliche dich. Dadurch, ja Lehrer, ich spreche dir Herrlichkeit zu, weil du Recht gehabt hast. Und so geht Gott mit uns Menschen um und sagt, ihr Menschen, ihr seid Sünder. Und mit all unseren Sünden oder eben auch mit der Sünde Davids, sagt David, Gott, du hast Recht mit deinem Urteil über uns Menschen. Und das verherrlicht ihn. Paulus stellt dann noch die Frage, ja, dann sollen wir doch sündigen, oder? Wenn unsere Sünde Gott verherrlicht. Die Antwort, die Paulus sagt, der schüttelt zwar meinen Kopf und sagt, Leute, wer so denkt, der wird gerichtet werden. Also David sagt, wir gehen zurück zum Psalm, David sagt, Gott, du hast vollkommen recht mit deinem Urteil über uns Menschen. Wir sind Sünder und du hast recht, Gott. Das ist richtig. Wir hatten das vor ein, zwei Sonntagen mal, wurde erklärt, dass das Wort Bekenntnis bedeutet das Gleiche sagen. Das ist das hier. Ich sage Gott, dein Urteil über mich ist das Gleiche, ist richtig. Ich sage, ja, ich bin ein Sünder. Das ist die Aussage, was ihr hier tut. Und jetzt geht David noch einen Schritt weiter und sagt, schau, ich weiß, ich habe erkannt, wie dramatisch meine Sünde ist. Vers 7. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Manche könnten jetzt denken, okay, er versucht sich rauszureden. Er sagt, Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder, aber übrigens, guck mal, meine Mutter an die Schuld. Nein, das will er nicht sagen, sondern David will sagen, und Gott, ich sag dir noch was, nicht, dass du es nicht wissen würdest, es war von Anfang an so, seit ich geboren wurde. Nein, sogar seit ich empfangen wurde, das heißt, seit ich gezeugt wurde. Beschreibt mein Leben Sünde und Sünde und Ungerechtigkeit und Schuld. Gott, mein ganzes Sein ist Sünde, sagt David hier. Warum führt er seine Mutter an? Die Lehre der Schrift ist, komm, wir gehen geschwind durch den Hiob durch, Hiob 14. Die Lehre der Schrift ist, dass aus einer sündigen Frau, also aus einer sündigen Mutter, kein reiner Mensch geboren werden kann. Und da haben Hiob, die Freunde von Hiob tatsächlich recht, weil es uns ja David zum Beispiel auch sagt. Vers 4, Hiob 14, Vers 4. Wie könnte ein Reiner aus einer Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Das stimmt dann wieder nicht. Wir wissen, da war einer. Kapitel 15, der wurde dann vom Geist gezeugt. 15, Vers 14. Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und der von einer Frau geborenen, dass er gerecht wäre? Also wieder die gleiche Aussage. Kapitel 25, Vers 4. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott und wie könnte ein von einer Frau geborener rein sein? Das ist das, was David aufgreift und sagt, ja, von Anfang an, schon meine Mutter war eine Sünderin und da wurde ich hineingezeugt, da bin ich entstanden. Er sagt, mein ganzes Sein vom ersten Tag an, Gott, das ist Sünde und Ungerechtigkeit. Eine tiefe, tiefe Sündenerkenntnis. Und sie führt uns zu dieser Frage, wo kommt die Sünde in unserem Leben her? Sie kommt nicht deswegen, weil ein Teufel oder ein Dämon uns packt und in Sünde bewirkt. Sie kommt auch nicht deswegen, weil Reize von außen auf uns einströmen und sagen, jetzt hier oben, du musst sündigen, sondern sie kommen, Jakobus lehrt es uns in Jakobus 1, die eigene Begierde, die führt zur Sünde, die Sünde wiederum zum Tod. Das ist die eigene, das sind wir selber. Die Sündigen, da können wir nicht sagen, ja, der oder der ist schuld, wie Adam im Garten Eden, die Frau, die du mir gegeben hast. Nein, sondern das ist der Mensch schon selber. David also legt ein gewaltiges Sündenbekenntnis ab und leitet dann in Vers 8, in Psalm 51, Vers 8, über zum weiteren, zum Rest vom Psalm. Ich lese Psalm 51, Vers 8. Siehe, du hast Gefallen an Wahrheit im Inneren. Also es genügt nicht allein nur zu sagen, ja Gott, ich bin Sünder, ich weiß. Nein, sondern im Inneren ein Herzensbekenntnis. Und dann sagt er weiter, und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Hier an dieser Stelle bricht dieser Psalm, das ist vielleicht die Hälfte, warum? David sagt jetzt, Gott, ich habe es erkannt, in meinem Inneren ist Wahrheit hineingekommen, ich bin ein Sünder. Und dann sagt er, und jetzt, du wirst in mein Inneres oder in mein Verborgenes Weisheit hineintun. Was meint er damit? Er sagt ihm, Weisheit jetzt im Sinne von, wie ist jetzt hier zu handeln, was jetzt zu tun. Jakobus definiert Weisheit im Sinne von das Wort Gottes in den Alltag umsetzen. Gott sagt jetzt, okay David, an diesem Tiefpunkt, ich lege dir in dein Herz hinein, wie jetzt zu handeln ist. Wer ist die Weisheit? Jesus Christus, oder? 1. Korinther 1, Vers 30, Kolosser 3, 2, Vers 3, Christus wurde uns zur Weisheit gemacht. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Was ist Gottes Antwort? David, an diesem Tiefpunkt, ich weise dich auf Christus hin. Ich zeige dir, wie du in Christus zu handeln hast. Und dann kommen Vers 9, bis 21. Jetzt fängt Gott an, den David aufzurichten. Wie geht es jetzt weiter? Und das Handeln, wir könnten jetzt sagen, wenn ich so formuliere, wie soll David jetzt handeln, dann können wir sagen, okay, David, da ist deine Sünde, bitte pack's an und mach wieder alles in Ordnung. Nein, das ist nicht, sondern was kommt? Es kommen jetzt Bitten. Jetzt kommen 6 Bitten, was David von Gott erbittet. Das Handeln ist, David, du hast erkannt, da ist nichts da, also komm zu mir in der Bitte alles von mir. Das ist das. Wie handelt? Lass dich von mir beschenken. Wenn wir so wollen, der erste Teil vom Psalm nimmt David als ein Glas, schüttet es aus, macht ihn ganz leer und zertrümmert dieses Glas noch dazu. Dann kommen jetzt ein paar Verse, wo dieses Glas wieder zusammengesetzt wird und danach kommen ein paar Verse, wo neues Leben hineingefüllt wird. David hat, ich habe gesagt, 6 Bitten, und zwar Vers 9 bis 14. Jeder Vers ist hier eine Bitte. Stimmt das? Ja, es sind 6 Bitten. Ja, passt. Und 3 davon, die ersten 3 Bitten sagen, Gott, bitte reinige mich, bitte nimm alles weg, bitte wasche mich mit Hyssop, was auch immer das bedeutet. Bitte reinige mich. Und dann in den letzten 3 Versen, also in Vers 12, 13, 14, sagt David dann, und jetzt bitte Gott, fülle mich neu mit deinem Geist. Das wollen wir uns anschauen. Was betet David Gott? Wie reinigst du mich? Und wie füllst du mich neu mit deinem Geist? Vers 9. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Was sagt David? David verwendet Begriffe wie entsündigen, wie Hyssop, wie reinen, wie rein sein, wie waschen und bezieht sich damit zurück auf das Gesetz Mose. Das sind dort Hyssop ist ein Gestrüpp, das dort vorkommt, zum Beispiel beim Auszug von Ägypten. Das Volk sollte dieses Passahlamm schlachten und dann einen Hyssop-Zweig nehmen. Hyssop war ein Busch, 80 cm hoch, so ungefähr in die Richtung, und hat obendran so weichen Flaum gehabt. Wir kennen das manchmal in Deutschland, da gibt es so Sträucher, wo obendran, wir haben eben gesagt, das ist Baumwolle, das ist keine Baumwolle, so weiße Knäule dran sind. Ich habe das im Kopf, so ähnlich war das da auch, so ganz weiche Haare und Hyssop ist so ähnlich. Und das hat man genommen, in dieses Blut eingetaucht und hat es dann an die Türschwellen gestrichen. Oder eben, man hat Hyssop genommen bei der Reinigung von einem, der von Aussatz rein wurde. Aussatz ist eine ganz schreckliche Krankheit, die den ganzen Körper zerfrisst. Viele Theologen sagen, das ist ein Bild für Sünde. Hast du es einmal, da frisst es alles, so kriegst du nicht mehr los. Und es gibt in 3. Mose, Kapitel 14, ein ganzes Kapitel, was geschieht, wenn ein Mensch von Aussatz rein ist, wie sollen wir ihn dann entsündigen, wie sollen wir ihn reinigen? Ich erkläre es euch. Ihr könnt es nachlesen, 3. Mose, Kapitel 14, die ersten Verse. Da wird beschrieben, wie der Priester einen Vogel nehmen soll und diesen Vogel schlachten soll und sein Blut auslaufen lassen und in eine Schale reintun. Und der Schale ist Quellwasser drin und er lässt es dort reintropfen und dann hat er nachher eine Mischung zwischen Wasser und Blut. Und diese Flüssigkeit soll er, und dann soll er auf die Seite legen, er soll einen zweiten Vogel nehmen, soll ein Stück Zedernholz nehmen, soll ein Stoff nehmen, die Farbe habe ich gerade vergessen, und soll noch ein Hyssop-Büschel dazu tun. Das zusammennehmen und dann eintauchen. Quasi er stellt sich einen Pinsel her. Eine Symbolik dabei, kann man dann in AT-Bibelkunde nachhören, was das bedeutet. Und mit diesem Pinsel und dieser Farbe, dem Blutwasser, soll er dann auf diesen von Aussatz gereinigten draufspritzen und so dieses Blut auf ihn übertragen. Und das ist die Funktion von Hyssop. Egal, ob hier beim Passahlamm oder hier bei diesem Aussätzigen, es wird das Blut von einem Opfertier auf jemanden anderen übertragen, indem dass es gepinselt wird oder dass es draufgespritzt wird oder wie auch immer. Aber darum geht es, dass Blut übertragen wird. Und wenn der David jetzt bittet, Gott, entsündige mich mit Hyssop, dann meint er, nimm das Blut des Opfertieres und trage es auf mich auf. Das Opfer, das wahre Opfer ist der Herr Jesus Christus. Auf Johannes 19, 29 bekommt Jesus einen Hyssop-Zweig, wo dann sein Getränk drauf ist. Da kommt dieses Wort nochmal vor im Neuen Testament. Und im Grunde ist die Bitte von David: Gott, nimm das Blut des Messias, das Blut des Christus und trage es auf mich auf. Und bitte nicht nur hier ein bisschen, weil ich habe auch mit der Hand gesündigt, und bitte nicht nur den Arm, sondern wasche mich ganz, reinige, bestreiche mich ganz mit diesem Hyssop, mit diesem Blut, das ganz das Blut des Christus auf mich draufkommt. Die Farbenlehre in der Bibel ist eine besondere. Wenn ich rotes Blut nehme und damit was wasche, das macht Jesus mal, ich glaube in der Offenbarung ist das, oder wenn er was Rotes, wenn ich mit diesem roten Blut was einstreiche, dann wird es nachher nicht rot, sondern weiß. Das ist eine besondere Farbenlehre, aber es hat eine Symbolik. Schaut mal hier in Vers 9, entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Er sagt, das Blut des Christus wird mich ganz rein machen, wird mich ganz weiß machen. Und derjenige, der mal in den Bergen war, wo alles voll, entweder auf dem Gletscher oder alles voll mit Schnee war und die Sonne hat geschienen, der weiß, was das bedeutet, dass Schnee weiß ist. Normalerweise hat man dann entweder besondere Gletscherbrillen auf, die komplett abgedichtet sind, oder man hat einfach Sonnenbrillen auf, damit man nicht hinschauen kann. Dieses Weiß ist so strahlend, glänzend weiß, dass man es nicht anschauen kann. Und das sagt David, dieses Weiß, danach sehnt sich mein Herz. Bitte Gott, das gib in mich hinein, durch das Blut des Opfers Jesus Christus, durch dieses Blut. Vers 10 möchte ich kurz anreißen. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Was ist das, Fröhlichkeit und Freude? Eine frohe Botschaft. Lass mich die Botschaft der Vergebung von Sünden hören. Lass mich die Botschaft hören. Lass mich hören, was du, in wie vielen Jahren noch immer, David wusste es nicht, aber was du durch deinen Messias tun möchtest, das lass mich hören. Das erzähle mir. Das tu mir, offenbare mir. Schau mal, was heißt es dann hier? Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden meine Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Ja, da war David in den ersten Versen zusammengeknüllt und kaputt. Aber er sagt, das Evangelium, die Vergebung in Christus, die richtet mein Herz wieder auf. Das ist das. Das Glas war leer und zertrümmert und Gott baut das Glas wieder zusammen. Und dann geht's weiter. Und David sagt jetzt nicht nur, bitte richte mich wieder auf, wasche mich rein, sondern er sagt, bitte fülle mich neu. Das Evangelium ist so viel mehr wie nur Sündenvergebung. Das ist nicht falsch verstehen, sondern da kommt noch was dazu, nämlich die Gabe des Geistes. Vers 12. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. David sagt, schaff in mir. Dieses Wort schaffen ist das gleiche Wort wie in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott. Und David sagt, Gott, bitte fang nochmal an, nochmal ein Schöpfungsakt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Sagt, lass mich Anteil haben an dieser neuen Schöpfung. Gib mir ein reines Herz, nicht wie dieses böse Alte. Wie Hesekiel dann sagen würde, nimm das steinerne Herz weg, gib den Geist in uns und gib ein fleischendes Herz, ein lebendiges Herz in uns hinein. Und darum bittet David und sagt, bitte gib es mir. Und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Einen Geist, der stehen kann. Ja, und wenn die Blicke schweifen, dann sieht er die Bathseba, aber er kann weiterschauen. Und er hat die Kraft, die Standkraft gegen Sünde. Er muss nicht sündigen. Paulus spricht in Römer 6 davon, dass wir nicht mehr Knechte der Sünde sind, sondern in Christus Knechte des Gehorsams sind, befreit zum Gehorsam. Im Grunde sagt er es noch zweimal, was Ähnliches mit unterschiedlichen Betonungen. Er sagt, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Der Vorgänger von David, das war Saul, hat gesündigt, hat den Geist Gottes empfangen, hat gesündigt und Gott hat ihn verworfen, hat den Geist von ihm genommen, hat gesagt, du bist verworfen. Vielleicht, ein Kommentator weist darauf hin, vielleicht hat David das im Kopf gehabt und Panik kommt in ihn auf. Und die Sünde, die da war und die ihn zunichte gemacht hat, hat ihn vergessen lassen, was es heißt, dass Heilssicherheit für die Erwählten besteht. Hat es vielleicht vergessen? Warum betet er, dass Gott seinen Geist nicht von ihm nehmen soll? Vielleicht hat er es tatsächlich vergessen, weil er den Geist so gedämmt hat, ausgelöscht hat, aber er war noch da. Wir können wissen, er nimmt den Geist nicht weg. Dieses Gebet hat Gott erhört und hat seinen Geist in ihm wieder groß werden lassen, dass er durch ihn geleitet wird, dass er zu neuer Heilssicherheit gekommen ist. Vers 14, Hier sehen wir das Wirken vom Geist in ihm. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Mit einem willigen Geist stütze mich. Also er sagt, dein Geist, ich habe ihn gedämmt, ich habe gesündigt, aber lass zurückkehren die Freude, aber nicht nur irgendeine Freude, sondern die Freude an deinem Heil. In Vers 10 haben wir gelesen, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Ja, Gott, bitte gib mir diese Freude, die durch Christus kommt, in der Sündenvergebung, gib sie mir wieder. Bitte, dass ich mich daran festhalten kann, dass das meine Lebensfreude ist. Ich habe vor einiger Zeit mit Lukas über diese Thematik gesprochen. Da habe ich ihm gesagt, wahrscheinlich oder möglicherweise werde ich diesen Psalm hier machen und so. Und wir haben eine Überschrift gesucht. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Und wir haben gesagt, Freude in Sünde. Und dann haben wir gesagt, nein, stopp, so nicht. Freude trotz Sünde. Und das passt, oder? Nicht Freude in Sünde, nein, sondern Freude trotz Sünde. Warum? Weil das Evangelium uns sagt, die Sünde ist abgewaschen in Christus. Und dann kommt Freude wieder auf. Und dann darf der Christ, obwohl er gesündigt hat, Freude im Herrn haben. Und was heißt es weiter? Lass wiederkehren die Freude meines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Dieses Wort für stützen kann man auch übersetzen mit, jetzt muss ich schon gucken, mit erhält oder versorgt mich. Dieser Geist versorgt David. Das ist der Geist, der ihn dann plötzlich nicht hinken lässt. Da kommt ein Anstoß zur Sünde und David fängt nicht an zu hinken, sondern er kann stehen bleiben. Er ist versorgt, der Geist in ihm gibt ihm Kraft. Nehemia sagt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das, die Freude. Wenn David aufgestanden wäre und voll Freude im Herrn aus seinem Dach gestanden hätte und diese Bathseba gesehen hätte, hätte er gesagt, wow, Herr, hast du eine schöne Frau gemacht, ich drehe mich weg, weil sie mich meine. Und ich gehe und was auch immer. Das wäre Freude im Herrn. Herr, du genügst mir, ich brauche diese Frau nicht. Danke, Herr, dass du genügst. David bat Gott also, dass Gott ihn nicht allein von seiner Sünde reinigt, das Glas wiederherstellt, sondern durch seinen Geist ihm Freude am Heil gibt und ihm damit Kraft gibt, dass er dieses Glas wieder neu füllt mit seinem Heiligen Geist. In dieser Heilsfreude und dem Wirken des Heiligen Geistes liegt die Kraft zu willigem Nachfolge. Das heißt zum Beispiel, dass wir über Sünde herrschen können. David in den ersten Versen kommt zu Gott und sagt, Gott, bitte hilf, erbarme dich über mich. Dann sagt er, Gott, ich habe gesündigt, ich bekenne meine Sünden. Er sagt, Gott, bitte richte mich wieder auf. Und jetzt geht David einen Schritt weiter, den letzten Schritt und sagt, Gott, ich möchte Früchte, die der Buße würdig sind. Das ist die Formulierung, die Johannes der Täufer bringt. Er tauft, Matthäus 3, das Volk kommt zu ihm, aber es lässt sich taufen, tut scheinbar Buße, aber da kommt nichts. Da kommen keine Werke, da kommen keine Früchte daraus. Und dann sagt Johannes diese, ihr Otternbrot bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Und die lesen wir hier bei David. Gleichzeitig gibt David hier ein Gelübde ab. Er verspricht dem Herrn, ich möchte das tun. Das schauen wir uns gleich an, was er tun möchte. Was möchte er tun? Ich möchte kurz auf die Thematik des Gelübdes eingehen. Wir finden in der Schrift ganz, ganz viele Stellen, wo uns ermahnen und sagen, erfülle dem Herrn deine Gelübde, / deine Versprechen. Erfülle sie ihm. Denn Gott ist ein schrecklicher Gott in diesem Zusammenhang. Gott nimmt das ernst, wenn wir ihm etwas versprechen und sagt dann bitte, wenn du mir das versprichst, dann halt's auch. Und ich dachte ganz lang, okay, die Sache ist einfach, Gott, ich verspreche dir nichts. Dann stehe ich hier nicht in Springschuld Und das ist okay. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum nehmen die Leute, wenn sie doch wissen, dass sie Sünder sind und dass sie unzuverlässig sind, warum nehmen die Menschen der Bibel es auf sich, Gelübde abzulegen? Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, das ist doch zu kurz gedacht, oder? Zu hochmütig. Bis mir dann irgendwann Psalm 76 aufgefallen ist. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Ich möchte euch nämlich jetzt motivieren dazu, dem Herrn Gelübde zu machen. Vers 12, Psalm 76, Vers 12, da steht, tut und bezahlt Gelübde dem Herrn, euren Gott. Mögen alle, die ringsrum sind, Geschenke bringen dem Furchtbaren. Also hier wieder Gelübde und der Furchtbare. Gott ist furchtbar, bitte erfüllt auch seine Gelübde. Aber schaut mal, eben der hebräische Reim, was steht hier? Bezahlt Gelübde und bringt Geschenke. Ein Gelübde ist ein Geschenk für den Herrn. Nicht, dass wir sagen, Gott, dir fehlen ein paar Socken, ich schenke dir welche. Nein, sondern ein Geschenk aus Dankbarkeit. Gott, ich will dir was schenken. Ich will dir eine Freude machen. In diesem Sinne. Und deswegen, Gott, ich verspreche dir hier, hier und so, ich möchte das tun. Und es freut den Herrn, das ist ein Geschenk. So, wenn ihr den Herrn beschenken wollt, könnt ihm Gelübde machen. Nehmt sie dann aber bitte ernst. Was ist das Gelübde von David? Wir gehen zurück im Psalm. Was ist sein Gelübde? Er formuliert jetzt hier in den Versen 15 bis 17, eigentlich bis 21, immer das Gleiche. Und er sagt, Gott, ich möchte davon weitererzählen. Gott, du hast mir deine Vergebung in so herrlicher Weise geschenkt, ich darf Freude wieder haben, ich möchte das weiter erzählen, möchten anderen sagen, wie gigantisch toll die Vergebung im Messias ist. Das möchte er tun. Ich möchte es euch zeigen, Vers 15. Lehren will ich die Übertreter deine Werke. Also er möchte was lehren. Ich möchte Schritt für Schritt vorgehen. Er möchte was weitergeben, er möchte was lehren. Vers 16, errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge jubelnd preisen. Er möchte lehren und er möchte jubelnd preisen. Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkündigen. Also lehren, jubelnd preisen und das Lob verkündigen. Das ist weitererzählen. Ja, das ist hier zum Beispiel das hier. Freude, das Evangelium weiterzusagen. Oder Psalm 51, was er versprochen hat. Vielleicht hat er deswegen Psalm 51 geschrieben, um andere damit zu unterweisen. Die Auslegung als Lobpreis. Es gibt einen amerikanischen Theologen, John Piper, der hat ein Buch darüber geschrieben, ein Predigtbuch, habe viel davon gelernt. Und er überschreibt es mit Auslegung als Lobpreis. Und ein Punkt, wirklich nur ein Punkt davon ist, der Prediger nimmt dieses Wort und erzählt es weiter und freut sich darin. Das ist Auslegung als Lobpreis. Ein Aspekt, der weitere Lobpreis ist, wenn ihr euch freut. Das ist Lobpreis. Und das ist, was er hier tut. Dieser Herr Piper hätte diesen Text nehmen können, um sein Buch zu begründen. Weiter zu erzählen und sich darin zu freuen, ist ein Zeugnis als Lobpreis. Was will er lehren? Schauen wir uns an, was sagen diese Verse? Lehren will ich die Übertreter deine Wege. Was heißt das? Durch Christus oder durch den Messias vergibt Gott absolut verdorbenen Sünder alle Schuld. Das ist dieser Weg. Warum? Der Ysop durch das Blut des Messias. Vers 16. Errette mich von Blutschuld, Gott meines Heils, so wird meine Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. Nicht meine, nein, Gott, deine. Warum? In Christus bekomme ich die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen. Das ist, was David verkündigen wollte. in Christus die Gerechtigkeit Gottes, weil er sie erwirkt hat und uns freigekauft hat, frei bezahlt hat. Vers 17, na, da kommt das Lob, ja, das hatten wir schon, genau. Also Gott, er will vom Evangelium Gottes verkündigen. Und was ist sein Effekt, was ist das Ziel davon, was wird daraus entstehen? Vers 15, lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Also andere Menschen werden dadurch zu Gott kommen. Warum? Weil sie hören, das ist der Weg, wie ich meine Sünden vergeben bekomme. Und sie nehmen das an im Glauben und sagen, Gott, danke, ich kehre auch zu dir um. Vers 18 und 19, was ist der Effekt davon? Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie dir. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Was geschieht daraus? Menschen werden zerbrochen, werden zerschlagen und das sind Opfer, die Gott gefallen. David sagt, ich bin König, ich habe Geld, da stehen eine Herde voll Stiere und Ochsen, kann die alle, Gott, wenn du willst, ich opfere sie dir als Dank alle. Psalm 50, ein Kapitel vorne steht, hätte ich Durst, ich würde es dir nicht sagen, mir gehören alle Tiere, du brauchst mir nichts zu trinken geben, sondern, komm, das schlagen wir auf, Psalm 50, weil es eine gute Zusammenfassung ist, komm, wir lesen Vers 13, das ist der letzte Vers von diesem, dass er keine Tiere möchte. Psalm 50, Vers 13, sollte ich das Fleisch von Stieren essen, das Blut von Böcken trinken, opfere Gott Lob und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Das haben wir uns angeschaut, das ist genau das Gleiche. Und rufe mich an am Tag der Bedrängnis, wenn du deine Sünden erkennst, und ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Genau das, darum geht's. Nicht Opfer, nicht Stiere, nein, sondern Menschen, die zerbrochenen Geistes sind, die merken, vor Gott habe ich nichts. In Schuld bin ich geboren. Und die kommen zu Gott und sagen, Gott, ich rufe dich an am Tag der Not. Du wirst mich retten und ich werde dich preisen. Ich werde dich verherrlichen. Das ist, was David sagt, das ist mein Anliegen. Warum predigt er, warum verkündigt er, warum erzählt er weiter? Weil er damit Gott ein Opfer bringt, nämlich vielleicht seinen Nachbar, Hebazeba, den Salomo, ziemlich sicher den Salomo, bei dem wissen wir es, alle, die außen rum gewohnt haben, da hat er sie eingeladen und gesagt, schaut Leute, Gott, ich bin in Sünde gefallen, ihr habt es alle mitgekriegt vermutlich, aber Gott hat mich reingewaschen. Hat es ihnen erzählt, die Menschen kamen zum Glauben, haben die gleiche Erlösung in Christus erfahren. Vers 20, jetzt weiß David aber auch, dass nicht allein seine Predigt diesen Effekt hat, sondern er weiß, Gott muss sich dazustellen, Gott muss wirken und das drückt dann Vers 20 aus. Tu Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Also er sagt jetzt, Gott, tue du Gutes, wirke du in deiner Gunst, bitte, wirke, wirke du, nur so klappt's. Und schaut mal Vers 21, das erste Wort, da steht eine, dann, wenn Gott Gutes tut, was wird dann geschehen? Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern, dann wird man dir Stiere opfern auf deinem Altar. David sagt, Gott, wenn du wirkst, dann sind dir die Opfer angenehm. Dann können wir die Opfer bringen in Gerechtigkeit. Wer ist Jerusalem? Ich habe es gerade schon angerissen. Das sind seine Nachbarn, die Leute, die damals gewohnt haben, seine Stadt. Das Neue Testament nimmt uns mit hinein und sagt, sein Volk Gottes ist das himmlische Jerusalem. Epheser, Galater 4, 26. Das himmlische Jerusalem, das sind wir, sein Volk. Und es ist unter anderem durch diesen Psalm, durch Predigt, wenn Gott darin wirkt und sein Volk die Sünden erkennt und die Vergebung Christus lieb lernt, dann können wir Opfer bringen in Gerechtigkeit. dann können wir Opfer, unser Leben für den Herrn hin opfern. Im Grunde dreht sich jetzt dieser Psalm hier einmal rum. Wir könnten jetzt wieder von vorne an sagen, das war die Geschichte Davids. Jetzt könnte ich diesen Psalm, schade, dass die Zeit durch ist, könnte ich nochmal sagen, das ist meine Geschichte, das, was ich heute Morgen tue. Ich habe das gleiche Gelübde abgelegt, deswegen predige ich hier. Und dann könntet ihr, jeder, der es gehört habt und diese gleiche Freude in der Sündenergebung gefahren habt, könnte sagen, okay, Herr, ich will weiter erzählen und ihr geht weiter. Und das ist Weltmission, oder? Das ist Weltmission. So wird das Evangelium in die ganze Welt hinausgereicht. Und so dürfen wir unser Leben dem Herrn als Opfer bringen. Nicht ohne Buße, wie damals viele im Volk, die einfach nur geopfert haben, weil es so irgendwo stand und weil es halt eine Tradition war, sondern in Gerechtigkeit, weil ich die Gerechtigkeit Christus habe, weil ich die Vergebung in Christus habe. Ich möchte eine Stelle aufschlagen, zwar in Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, nicht am Ende von Psalm 51, sondern am Ende von Römer 1 bis 11. Dieser ganze gigantische Aufbau. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Das sei euer vernünftiger, euer folgerichtiger Gottesdienst. Das ist das Gleiche. Dann bringen wir Opfer dar, wenn wir Römer 3 unsere Sünden erkannt haben, wenn wir Römer 3, zweiter Teil, die Gerechtigkeit in Christus, wenn wir Römer 4 geglaubt haben und so weiter. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft im Römerbrief, das ist die Botschaft im Psalm 51. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Die ersten zwei Verse. David fällt in Sünde. 3 und 4. David flieht zu Gott und sagt, Gott, bei dir finde ich Gnade. Bitte erbarme dich. Vers 5 bis 8. David sagt, und Gott, ich bin so tief gefallen. Ich bin in so elendige Sünde gefallen. Ich bin komplett am Boden. Aber bitte Gott, wasche mich rein. Bitte richte mich wieder auf und gib deinen Geist von Neuem in mein Herz hinein. Und Gott, ich will davon weiter sagen. Ich möchte anderen diese Botschaft verkündigen. Das ist der Psalm 51. Großer, herrlicher Bußpsalm. Ich habe ihn heute Morgen, die letzten Tage theologisch genossen. Heute Morgen durfte ich ihn von Herzen genießen. Bei meiner Sünde. Darf ich euch verraten, ich habe heute gebetet, dass ihr alle ein schlechtes Gewissen habt, herkommt. Warum? Weil das würde euch zur Freude führen. Oder an einem Tag, wo das Gewissen uns plagt, da wird dieser Psalm richtig herrlich. Dann in diesen Tagen lasst uns diesen Psalm ausgraben und ihn für den Herrn beten und Freude im Herrn finden. Ich möchte jetzt was Ungewöhnliches machen, und zwar möchte ich jedem von euch in kurzer Zeit geben, vielleicht ist Sünde in eurem Leben aufgefallen, dann lasst uns nicht noch eine Viertelstunde, bis ihr daheim seid, warten, sondern dann gebe ich euch ein paar Minuten, okay? Und ich schließe dann ab mit Gebet. Dürft ihr gerne still beten. Vater, es genügt, einfach nur zu sagen, bitte erbarm dich, bitte vergib und bitte füll uns neu. Vater, welch herrliche Botschaft. Da steht nicht David, es gehen, geißel dich. Nein, sondern da steht, im Herrn Jesus Christus werden wir ganz rein gewaschen. Danke für die Gnade, die wir bei dir bekommen. Danke für die Gnade der Sündenerkenntnis, dass du uns aus deinem Volk Sünden offenbarst, auch wenn wir es hassen und wir hassen sie zu Recht. Und es wehtut, das ist richtig so. Aber danke für diese Gnade, dass wir uns zu dir flüchten können. Danke, dass wir nicht wegrennen müssen, sondern zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir in Herrn Jesus Christus ganz rein gewaschen werden, dass ein ganzes Blut uns gilt und wir so gereinigt werden. Danke, dass dein Geist du von gern, von Herzen neu gibst, wenn wir dich bitten. Danke dir. Und danke, dass wir davon weitererzählen dürfen. Vater, ich bete für uns. Ich bete für uns, die wir da sind. Ich bete für all die, die zuhören. Ich bete für uns als Gemeinde. Bitte, nimm diese Gnade nicht von uns, sondern überführ uns wieder und wieder von Sünde. Offenbare uns die Augen dafür und dann schenk, dass wir in deiner Gnade zu dir gerannt kommen. Dass wir auf den Herrn Jesus schauen und dass dein Geist uns von Neuem erfüllt. Dass wir dieses Zeugnis lebendig in unserem Herzen haben. Danke dir für dieses herrliche Evangelium. Jesus Christus, danke für dein Werk, dass du alles bereitet hast. Heiliger Geist, danke, dass du uns niemals verlassen wirst. Danke dir. Amen.